Das ist gut. Ich hoffe, das bleibt gleich auch so. Ich habe mal gesagt, bevor man mit der Wahrheit konfrontiert wird, ist es gut zu beten. Und ich verrate euch ein Geheimnis, das habe ich vor langer Zeit schon mal verraten. Ich verrate es heute wieder, vielleicht wart ihr damals noch nicht hier. Bevor ich mich wiege, bitte ich. Ganz kurz, es ist ein Stoßgebet, es ist nicht wirklich lange, aber es hilft meiner Seele sehr. Und manchmal oder oft ist es doch so, wenn ich die Bibel lese und ich werde erwischt von Gott, oh, dann ist es gut, wenn mein Herz vorher weich durchdrängt vom Heiligen Geist ist. Stimmt das nicht? Weil dann werden wir nicht sauer, zornig, wütend oder müssen ganz viel Schokolade essen aus lauter Frust, sondern wir können entspannt bleiben, auch wenn die Wahrheit uns trifft und wir spüren, sie entspricht nicht dem, was wir erhofft hatten, sei es auf der Waage und sei es im sonstigen Leben, im Umgang mit dem Wort. Und so möchte ich auch jetzt noch kurz beten. Gott, wir haben von dir gesungen als dem Schöpfer, als dem Herrlichen, als dem Licht dieser Welt und das alles ist wahr. Und auch, dass du uns liebst, haben wir gehört heute Morgen, dass es auch war. Und ich bete einfach, Geist Gottes, dass du jetzt unsere kostbaren Herzen in deine Hand nimmst, dass du sie durchdrängst mit deiner Gegenwart, dass du dich so richtig breit machst in uns hier, dass du Herrschaft einnimmst und dass du unsere Gedanken echt lenkst, ja, gemäß deinem Plan für diesen Morgen. Auch ich bin schwach und ich bin Empfängerin wie jeder andere hier auch, Herr. Und ich freue mich einfach auf dein Wort. Und ja, auf die mutige Begegnung mit der Wahrheit, weil sie wird mich immer zum Positiven hin verändern, wenn ich mich ihr stelle. Und so, ja, bete ich, dass du uns veränderst, dass du uns deine Liebe zeigst, in deiner Strenge und in deiner Güte, Gott. Sei es, wie es kommt. Wir ehren dich und wir preisen dich. Du bist das Zentrum, Jesus Christus und niemand sonst. Amen. Amen. Es stimmt, heute ist Teil 3 meiner kleinen Predigtreihe, die scheinbar doch länger wird, als ich dachte. Was Jesus glaubt, habe ich sie ganz kühn genannt. Für alle, die neu mit einsteigen und auch für jeden anderen, ein Versuch einer kurzen Zusammenfassung der ersten beiden Teile. Ursprungsgedanke war, wir Menschen, gerade wir Christen, denken ja, wir wissen, wie Gott denkt, wie er tickt. Aber ich habe mir die Frage gestellt, denken wir wirklich so, wie Gott denkt? Wir denken, dass wir das tun, aber oft ist es nicht so. Ich habe mich gefragt, sind Gottes Maßstäbe überall meine Maßstäbe, seine Prioritäten meine oder unsere? Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief kurz vor seinem Tod, denn ich weiß, an wen ich glaube. Das ist nur so ein Halbsatz und dieser Halbsatz hat mich getroffen und ich habe gespürt, wie dieser Mann zu seinem Gott steht, zu seinem Jesus, dass er eine solche tiefe Gewissheit, eine Verbindung hat zu Jesus, die ihm Stabilität in seinem Leben gibt, so dass er selbst vor dem Märtyrertod nicht fortlaufen würde. Und ja, das hat mich beeindruckt. Sein Glaube, sein Gott kennen hat mich tief bewegt. Und darum habe ich mir so sehr gewünscht und wünsche mir noch, dass je älter ich werde, diesen Satz auch sagen zu können, ich weiß, an wen ich glaube, mein Gottesbild korrigieren zu lassen und erweitern zu lassen, ja, je länger ich mit ihm unterwegs bin. Ich habe mich gefragt, wie kriegen wir Gewissheit darüber, wie ist Gott wirklich, was hat er im Sinn? Und eine Möglichkeit von vielen fand ich für mich und auch für euch darin, die Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes auf die Frage hin zu untersuchen, was hat Jesus gelehrt, über was hat er gepredigt und gesprochen, was hat er besonders betont. Ich habe es die letzten beiden Male angekündigt und sage es auch heute wieder in der Hoffnung, dass die Spannung steigt. Es gibt ein Thema, das sehr, sehr ins Auge gestochen ist, das kommt dann im letzten Teil. Ja, bleibt also dran. Das ist wie so bei diesen Soaps, ne? So, die hören dann auch immer auf im spannenden Moment, dann musst du das nächste Mal wieder einschalten. Also lass die Kiste aus und komm in den Gottesdienst oder hol dir die CDs. Und am Schluss kommt dann halt, ja, das, was für mich sehr überraschend war. Okay. Was ich also weggelassen habe, sind alle die Berichte über äußere Dinge. Wer ging wann wohin? Berichte über die Kreuzigung, die Verhaftung und auch all die Berichte und Heilungen. Wunderberichte und Heilungen, die habe ich alle mal zur Seite getan. Nicht, weil ich sie nicht glaube, sondern Amen, Gott heilt auch heute noch und tut auch heute noch Wunder. Und das ist ganz wesentlich, aber wir haben in anderen Predigten davon viel gehört. Und ich glaube, wir können lernen, wenn wir den Zoom mal so auf das Danebenstehende richten. Also habe ich mich gefragt, was hat Jesus gepredigt? Im ersten Teil haben wir dann folgende Themen betrachtet. Sein Predigtschwerpunkt ab Dienstbeginn war, na, wer war da? Ich weiß es noch. Tut Buße, ganz genau. Das war das Erste, was Jesus überhaupt gepredigt hat. So zumindest in der Ordnung der Evangelien und ja, zu Dienstbeginn, so heißt es dort. Das heißt, bring dein Leben mit Gott in Ordnung, denn es wird sich bald erfüllen, was Gott vorhat. Es gibt ein zu spät. Also tu Buße, kehr um, ändere dein Leben, richte dich auf Gott aus. Das war seine erste Botschaft. Das Zweite, was ich fand, war, er hat gewarnt vor religiösen Irrlehren. Das Dritte, was wir betrachtet haben, Jesus hat über seine Berufung, den Grund seines Kommens gesprochen. Das Vierte, was wir uns angeguckt hatten, waren die klaren Prioritäten und Werte, die Jesus lebte und lehrte, also seine Kompromisslosigkeit, dass er überhaupt nicht menschengefällig war und auch von uns das erwartet. Er sagt im Wort zum Beispiel, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Also so richtig, wenn ich nicht die Nummer eins bin, dann funktioniert's nicht wirklich mit mir. Also ganz herausfordernd, radikal. Gott muss auf dem Thron unseres Lebens sitzen, sonst können wir ihn nie wirklich tief kennenlernen. Und wenn wir ihn mal darunter gehoben haben, hey, dann können wir Buße tun und können ihn wieder draufsetzen. Er ist ein Gott der zweiten, dritten und wievielten Chance. Ja. Wir haben in diesem Zusammenhang dieser kompromisslosen Unterordnung von Jesus unter Gottes Willen auch das Gegenstück dazu kurz betrachtet, das erste Gebot der Satanisten. Wisst ihr noch, wie das lautet? Tue, was du willst. Genau, das habt, linke Seite hat gewonnen. Ihr habt's sinngemäß auch gehabt. Tue, was du willst. Und Jesus hat gelebt und gelehrt, tue, was Gott will. Ich tue, was der Vater will. Teil 2, das war vor 14 Tagen. Da habe ich gesprochen darüber, dass Jesus über das Leben nach dem Tod, über die Tatsache der Auferstehung gelehrt hat. Es gibt ja jetzt die Kalender im Herbst. Es gibt einen Kalender, das wird der letzte sein, den du kaufst. Es gibt einen Monat, das wird der letzte sein von irgendeiner Generation, von unserer oder einer, die da kommt, ist mal dahingestellt. Eine Woche, die nicht ganz zu Ende gehen wird. Ein Tag, der nicht vollendet wird, wo der große Strich gezogen wird und ja, wo die Ewigkeit beginnt und auch das Gericht kommt. Wir haben gesprochen über verloren gehen und ein bisschen angerissen, dass Jesus über die Hölle spricht. Das kommt nochmal einem eigenen Punkt. Also auch knallhart, Jesus sagt, wer sich öffentlich zu mir bekennt, für den werde ich auch von meinem Vater im Himmel eintreten. Wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, für den werde ich auch von meinem Vater im Himmel nicht eintreten. Und ich glaube, das geht gar nicht anders, wenn wir Jesus begegnen. War das Marian, hat es glaube ich eben gesagt, wenn man dieser Gnade begegnet, dann können wir nicht kalt bleiben, dann kann unser Mund gar nicht stillstehen, ja, und jeder erinnert sich vielleicht an die Zeit kurz nach der Bekehrung, bevor das Desillusionierende, Frustrierende vielleicht kam an mancher Begegnung und manchem Erlebnis, wo wir Zeugnis gegeben haben für Gott und wo wir nicht uns beliebt gemacht haben, aber das Herz sprudelt eigentlich über. Es kann gar nicht anders sein und es darf nicht anders sein. Wenn wir es verloren haben und wenn wir stumm geworden sind, dann lasst dich ermutigen, den Mund wieder aufzutun und lasst uns dem Heiligen Geist wieder mehr Raum geben in uns. Und der letzte Punkt, den wir das letzte Mal angeschaut haben, worüber Jesus gesprochen hat, sind die schwerwiegenden Konsequenzen für Sünde. Sünde ist keine Privatsache, ist kein Spiel, ist kein Spaß. Da gibt's ja Lieder und Schlager und sonst was drüber. Die sind oft sehr lustig und flockig, aber es ist nicht lustig, überhaupt gar nicht lustig. Ja, und da machen wir jetzt einfach weiter. Was hat Jesus nun darüber hinaus noch gelehrt? Eine Menge. Einen ganz umfangreichen Punkt möchte ich mit euch angucken. Das ist nämlich, was hat Jesus über das bis dahin geoffenbarte Wort Gottes gedacht, gesagt? Wie hat er es gesehen? Wie hat er das Gesetz gesehen? Das war, was ich mich ja gefragt habe. Und dazu könnt ihr gerne mit mir aufschlagen. Lukas 2 als erste Bibelstelle. Ab Vers 21. Und da heißt es, und als 8 Tage vollendet waren nach seiner Geburt, als man das Kind beschneiden musste, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, das bezieht sich auf Maria, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Von Beginn seines Lebens an, schon noch in der Obhut seiner Eltern, hat Jesus genau das Gesetz erfüllt. Er wurde am achten Tag beschnitten, so wie es Gott verordnet hatte im Gesetz. Das könnt ihr nachlesen in 3. Mose 12. Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn gehören. Und später sehen wir dann bei dem erwachsenen Jesus, oder auch, wenn ihr euch erinnert an die Geschichte von dem 12-jährigen Jesus im Tempel, er kannte das Wort Gottes, er kannte das, ich sag jetzt mal so, das Alte Testament für uns. Und auch als er versucht wurde, gelang es ihm erfolgreich, dem Teufel zu widerstehen. Warum? Weil er das Wort kannte. Ich schau mal da kurz rein, das habe ich nicht aufgeschrieben, aber ihr habt so wenig reagiert, weil ich das euch das noch nicht so bewusst. Matthäus 4 können wir nachlesen über die Versuchung Jesu. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Hat ihn voll an dem elementarsten Bedürfnis gepackt, was er zu diesem Zeitpunkt rein körperlich hatte, nämlich tierischen Hunger. Ja, Hunger, Nahrung, 40 Tage ohne das. Aber Jesus fällt nicht drauf rein. Kennt ihr jemand anders? Der ist beim Geruch von Essen gleich umgekippt und hat alles hergegeben. Wisst ihr, wen ich meine? Der Esau, genau. Der hat die Linsensuppe gerochen und dachte, oh, da gebe ich alles. Ja, sogar sein Erstgeburtsrecht hat er verkauft, der Kerl. So wollen wir ja nicht sein. Und wir wollen stabil sein. Und Jesus macht uns das hier vor. Er antwortet mit dem Wort und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Halleluja. Ich habe eine andere, noch eine bessere Speise. Okay, hat nicht funktioniert. Nächster Versuch des Teufels. Er nimmt ihn mit sich in die heilige Stadt, stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Er packt ihn bei seiner Identität. Er will, dass er ihm beweist, wer er ist. Er will ihn bei seinem Stolz oder was auch immer, ja, packen. Zeig mir, beweise mir doch, wer du bist. Und wenn du so viel Macht hast, dann kann dir ja doch nichts passieren. Aber Jesus ist wiederum total fest und fällt nicht herein. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, steht geschrieben. Und das Dritte, wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da geht's um Geld, um Macht, um Einfluss, um herrschen können, ja, wo viele Menschen in Sünde fallen und drauf reinfallen. Aber Jesus sagt zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Also er war fest im Wort. Aber ist euch aufgefallen, dass der Teufel das Wort auch kannte? Er hat die Bibel, wenn wir so wollen, zitiert. Er hat das mit den Engeln, dass sie dich tragen, und es steht im Wort, er hat es zitiert. Und hey, wir müssen es richtig gut kennen, unsere Bibel, ja? So, man kann Dinge aus dem Zusammenhang reißen und falsch anwenden und furchtbar enden, wenn wir da unseren Gott und das Wort, das er uns geschenkt hat, nicht kennen. Okay. So wie Kirsten im Frühjahr gepredigt hat, die Eva, die hat nicht gut Bescheid gewusst. Die hat es aus zweiter Hand vom Adam, das mit dem Baum und so, ne? Die war nicht gut informiert, hat sie gesagt. Das fand ich sehr treffend. Ja. In Gesprächen sehen wir, wie Jesus zum Gesetz, zum bis dahin geoffenbarten Wort stand. Ein Gesetzeslehrer trat auf, lesen wir Lukas 10, ab Vers 25 und sagt zu Jesus, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er setzte also voraus, dass der sich auch dann eben auskennt. Und dieser Mann antwortet und spricht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Ist dir bewusst, dass das Altes Testament ist? Beide Gebote, Gott zu lieben und deinen Nächsten zu lieben, ist nicht eine Erfindung der Diakonie oder ab der Jahrtausendwende oder so. Ja, das ist schon im Alten Bund gewesen. Und Jesus antwortet, du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Ja, was sehen wir noch? Jesus lässt sich taufen von Johannes. Kannst du in Matthäus 3 nachstudieren. Matthäus 3 ab Vers 13. Johannes will erst gar nicht so richtig und sagt, hey, ich muss doch von dir getauft werden, aber du von mir. Aber Jesus sagt, lass das mal so passieren, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Er identifiziert sich total mit uns Menschen und er lässt sich in eine Bußtaufe taufen, die er gar nicht nötig gehabt hat. Er unterordnet sich total da hinunter. Und die, wie ich finde, markanteste Stelle, wo Jesus selbst uns sagt, wie er zum Gesetz steht, und die ist es wirklich wert nachzulesen, steht in Matthäus 5 ab Vers 17. Dort sagt er, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern, wer weiß es, um zu erfüllen. Das heißt, was heißt erfüllen? Erfüllen heißt, ich entspreche dem zu 100%, ich gehorche dem radikal. Weiter sagt Jesus hier, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also, als ich heute Morgen aufgestanden bin, war Himmel und Erde noch so wie gestern. Und all die 34 Jahre vorher, wo ich das mitgekriegt habe. Wir sind noch nicht untergegangen, das Ende der Zeit ist noch nicht da. Ja, und das Gesetz, das Wort Gottes erst recht nicht. Es wird nichts vergehen. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten, sagt Jesus, auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Also hier bin ich klein, das reicht mir eigentlich schon. Und wenn ich da weiter vorne dabei sein kann, dann freue ich mich, dann habe ich Spaß. Dann möchte ich das gerne. Möchte ganz nah an meinen Gott dran. Und ich will nicht etwas auflösen und euch oder andere so lehren, sondern ich will treu dem sein, was Jesus sagt. Weiter heißt es hier, wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Boah, was ist denn das für eine komische Bibelstelle? So werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Also haben die Leute doch recht, die sagen, ich muss mir den Himmel verdienen. Ich muss ganz viel tun oder Werkgerechtigkeit, wie man das so nennt. Ich muss das alles genau machen, sonst komme ich nicht in den Himmel, steht ja hier. Wenn man anfängt, die Bibel zu lesen, so als neugeborener Christ, oder mir ging das so, vielleicht ging es dir ja gar nicht so, dann passiert es leicht, dass man sich so überhebt. Dass man liest über Israel und denkt, naja, wie kann man denn, wenn man eine Feuersäule und eine Wolkensäule hat, wie kann man denn da noch ungehorsam sein, bitteschön, ja? Wie kann man denn da noch nicht glauben? Wie geht das denn? Ja, wenn ich, Hilde, uns zwei, weil das nicht passiert, ha? Ich weiß nicht. Aber wir sind so. Es ist so verrückt. Gott heilt und manche Menschen werden geheilt und die preisen Gott und andere Leute, die laufen von Gott weg und haben die tollsten Wunder erlebt. Also es gibt keine Garantie vom Erleben her, die mich bei Gott hält. Das ist es nicht. Mm-mm. Ja, was heißt das denn jetzt? Es stimmt. Der Himmel wird uns geschenkt. Wir werden gerettet nicht durch Werke, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Durch den Glauben daran, dass Jesus am Kreuz meine Todesstrafe getragen hat. Für meine Schuld, für meine Sünde, für meine Unheiligkeit in meinem Leben. Aber heißt es, dass das Alte Testament total irrelevant ist für uns als Christen? Spielt es keine Rolle mehr, was darin steht? Warum ist die Bibel dann so dick? Wäre doch viel netter, bräuchten wir nur sonntags das Neue Testament in die Tasche packen. Ne, wäre viel leichter und so. Aber es ist nicht irrelevant, sondern es hat eine Bedeutung. Ja, das stimmt, wir müssen nicht wie das Volk Israel Stiere, Widder und sonstige Tiere schlachten, um durch ihr Blut gereinigt zu werden, um überhaupt Gott irgendwie nahe kommen zu können, sondern das Blut Christi hat heute Gültigkeit. Ja, es stimmt, diese ganzen Anforderungen von Reinheit und Unreinheit, berühre nicht, iss nicht, trink nicht, schlaf nicht mit deiner Frau, wenn sie und so weiter und so weiter. Das war ja alles geregelt, was rein und was unrein ist. Welches Fleisch du essen durftest und was nicht, wie du kochen musstest und so weiter. Das alles hat seine Relevanz verloren, glaube ich. Es gibt Christen, die essen keine Blutwurst. Ich glaube, wenn sie dir schmeckt, darfst du sie essen, glaube ich jetzt so. Aber wenn du dir nicht sicher bist, dann ist er halt nicht. Ist es nicht schlimm, ja? Aber ich denke, wir sind, was Reinheit und Unreinheit betrifft, frei von diesen gesetzlichen Vorschriften. Absolut. Wir sind gerettet durch den Glauben an Christus. Aber erinnert euch, neben meiner kleinen Serie gab es noch eine Predigt, die würde ich gerne einverleiben, nämlich von der Melanie. Wie hieß die? Worauf baust du? Oder so? Ja. Also der Titel war, worauf baust du? Wenn du also die CDs kaufst, musst du die von der Melanie dazu tun, weil Gott hat irgendwie gewusst, dass ich diesen Punkt nur berühre, und sie hat den Fokus auf die Bergpredigt gerichtet. Und das gehört einfach zusammen. In der Bergpredigt, so haben wir es von ihr gelernt und gehört, sehen wir, dass das Gesetz eigentlich immer noch gilt oder die Aussagen, und es sogar noch schärfer ist. Im Alten Testament, da Ehebruch wurde verurteilt, du sollst nicht Ehe brechen. Und Jesus sagt, aber wenn du schon guckst und begehrst, hast du schon die Ehe gebrochen. Ja, also Mord war unter Strafe gestellt. Und Jesus sagt, wenn du schon aggressiv bist, schwimmst du schon im gleichen Geist wie der Mörder. Da fängt es nämlich an. Na, so, oder wenn du fluchst, deinen Bruder beschimpfst, sagt er. Ja, also das war schon ziemlich eng auf einmal. Und wir haben mit Melanie festgestellt, wir schaffen das nicht, das zu halten. Der goldene Schlüssel oder die goldene Regel, dann in Matthäus 7 noch dazu. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Das ist die Summe von allem. Oder wie sagen die Ranger, alles, was ihr von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. So, wenn ich mich das frage, dränge ich mich dann noch vor oder nicht? Oder ja, so diese Sachen. Das tut ihnen auch. Und wenn wir das mal von der anderen Seite betrachten, ist es gar nicht eng, sondern sehr nett. Wir sehen das ja oft nur, das Gesetz, oder wenn wir an die 10 Gebote jetzt herausragend denken, ich darf nicht stehlen, nicht lügen, nicht Ehe brechen, nicht morden. Also das schränkt ja meine Freiheit ein. So. Aber es ist nicht eng. Und es ist auch nicht Schikane, sondern es ist Güte und es ist Liebe. Weil es sagt ja auch, keine andere Frau darf sich an meinen Mann heranmachen. Und hast du den Zorn Gottes in der Tasche oder hinter dir. Es heißt auch, keiner darf mich beklauen und keiner darf mich eigentlich belügen. Ja, stell dir das mal von der anderen Seite vor. Stell dir vor, du wärst in deinem Leben nie belogen worden. Was alles anders geworden wäre. Habe ich mich mal so, okay, euch scheint es nicht so zu tangieren, aber ich fand den Gedanken interessant. Und stell dir vor, du hättest selber nie gelogen. Ja, so dieses, es ist die Güte Gottes, die diese Grenzen aufgestellt hat. Und sie sind nicht plötzlich hinfällig. Ist es plötzlich egal, wie ich mit meinen Eltern umgehe? Nur weil wir aus Gnade gerettet sind, ist es eine Lizenz zum Sündigen, dass Jesus ja alles getragen hat? Nee. Jesus sagt, betont noch ein Gebot besonders. Das fand ich auch sehr spannend. Und zwar das Gebot, die Eltern zu ehren. Das finden wir in Matthäus 15, Abvers 3. Er schimpft ein bisschen hier und sagt, warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat geboten und gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weihegabe bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, der braucht auch seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben. Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Das war vor der Rentenversicherung und Riester und Rürup und Privatversicherung und was es da alles heutzutage gibt. sondern damals waren deine Kinder deine Rentenversicherung. Wenn du alt warst und nicht mehr arbeiten konntest, dann haben die für dich gesorgt. Und hier gab es also Juden, die statt den finanziellen Verpflichtungen ihrer Familie gegenüber treu zu sein, das Geld nahmen und spendeten, obwohl es für einen anderen Zweck bestimmt war. Oder, ich habe mich so heimlich gefragt, vielleicht haben die auch nur gesagt, dass sie es spenden und haben es behalten. Weiß nicht, ist nur so eine Vermutung, steht jetzt hier nicht so drin. Ja, und Jesus hat es verurteilt. Er sagt, hey, ihr müsst da dem Gebot Gottes gehorsam sein. Was ich auch interessant finde, er stellt hier die Eltern ehren, oder er sagt, dass es auch Geld beinhaltet, Ehre geben beinhaltet Geld. Das fand ich ganz spannend. Ja, also er hat das Gesetz hochgehalten. Er zitiert ganz oft das Wort Gottes aus dem Alten Testament, zum Beispiel bei der Tempelreinigung in Matthäus 21. Jesus erwähnt auch Elia, der den Regen 3,5 Jahre aufhielt. Er erwähnt Naaman, der von Aussatz geheilt wurde, als geschichtliche Tatsachen. Er ist ein Zeuge für die Glaubwürdigkeit dieser Bibelteile. Und ja, auf die Frage nach dem größten Gebot sagt Jesus wiederholte Male, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot und das zweite ist dem vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Also finde ich in meiner Bibel einen Jesus, der dieses alte Gesetz vollkommen erfüllt. Wie ist es nun mit uns? Jetzt bräuchte ich jemand, der mir eine Folie auflegt und den kleinen Apparat da einsteckt. Weil die neutestamentlichen Christen sind ja auch, oder sollen sein, solche, die diese Grenzen bewahren, die unser Leben, ja, die Gott für unser Leben gegeben hat. Es werde Licht. Ah, super. Jetzt habe ich euch, ich mach's selber. Dankeschön. Jetzt habe ich euch mal das Gesetz so aufgemalt. Könnt ihr das sehen? Ist ein bisschen. Wie macht man das kleiner? Okay, also ihr seht hier so ein Gebilde. Eine blaue Grenze, die schraffiert ist. Und drumherum habe ich so einige Sünden aufgeschrieben. Ehebruch, Betrug, Götzendienst, Lästern, Egoismus, Geiz, Neid, Lügen, Eitelkeit, Diebstahl, Gewalt. Ja, also denkt euch die anderen dazu. Mann, oh Mann, ist das schwer. Hey. Und es rutscht immer genau verkehrt rum, wie man denkt, dass es rutscht. So, das waren also die Juden, die waren irgendwo in diesem Feld, hoffentlich, oder versuchten darin zu leben und es ist ihnen nicht geglückt. Aber wir haben durch den Geist und durch das Blut Jesu, hey, super. Jetzt wird's richtig gemütlich für mich hier vorne noch. Ja, aber wir tun das Gesetz ohne das Gesetz. Wir tun es, deswegen habe ich das mal rot gemacht, aus der Liebe zu Gott und in der Kraft des Heiligen Geistes. Also, vielleicht denkt ihr daran, als ihr Christ wurdet, als ihr angefangen habt, Gott ernst zu nehmen und Jesus euer Leben gegeben habt, dann sind euch plötzlich Sachen eingefallen, die ihr gewohnheitsmäßig tatet und sie machten euch keinen Spaß mehr und ihr wusstet ganz tief in eurem Herzen, ich sollte damit aufhören. Zum Beispiel am Telefon zu lügen, mein Chef ist nicht da. Ohne vielleicht, dass du das in der Bibel nochmal, dass es dich getroffen hat, das zu sehen. Und du lebtest genau kongruent in diesen gleichen Grenzen, aber nicht aus Gesetz oder aus Pflicht heraus, sondern aus Liebe zu deinem Gott und weil Jesus Christus sein Leben durch dich und in dir lebt. Also ist das Ergebnis eigentlich ganz ähnlich oder gleich, aber die Ursache ist nicht gleich. Es gibt eine ganz herrliche Schriftstelle, die könnt ihr finden im Hebräerbrief, die könnt ihr finden in Jeremia 31 und die könnt ihr finden bei dem Propheten Hesekiel. Und zwar sagt Hesekiel im 36. Kapitel ab Vers 25 im Auftrag Gottes: Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und jetzt kommt's. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Wir leben in dieser Zeit, in der der Heilige Geist zugänglich ist für jeden, der Christus angehört. Und hier heißt es, dass dieser Geist, der in unserem Innern lebt, machen wird, bewirken wird, die Impulse geben wird, dass wir gemäß der Ordnung Gottes leben. Habt ihr das verstanden? Ja. Okay, es gibt noch eine Predigt, du müsst CDs hören. Die heißt 100%. Die habe ich mal gehalten, da habe ich das ganz doll beleuchtet. Also wenn euch das vertieft interessiert, dann lest es nach. Ja, wie ist es denn zum Beispiel, jetzt komme ich auf den zweiten Punkt, was Jesus zum Geben gesagt hat, zum Zehnten. Was spielen da der alte und der neue Bund für eine Rolle? Und wenn ich ans Geben denke, so fiel mir eins ein. Ich gebe ja nicht, wir haben eben das Opfer eingesammelt, um Gott zu beeindrucken. Oder die Caro jetzt als neue Kassiererin zu beeindrucken, die Zahlen dann sieht. Sondern ich gebe, weil ich beeindruckt bin. Versteht ihr? Ich gebe, weil ich von Gott beeindruckt bin. Weil das, was ihn bewegt, mich bewegt. Und er will Gemeinde bauen. Und das Blöde ist, die Leute in der Welt, die stellen auch Gemeinderechnungen aus für Wasser, Strom. Und der Bernd und ich freuen uns auch, wenn wir uns was kaufen können. Ja, wenn wir ein Gehalt haben und so weiter und so fort. Es kostet Geld. Aber das ist nicht der Kern der Motivation. Sondern der Kern der Motivation ist, dass ich von meinem Gott beeindruckt bin. Und dass mich das bewegt, was ihn bewegt. Und nicht, ich will etwas erreichen oder ich erkaufe mir was oder ich besteche Gott oder so. Das funktioniert nicht. Sondern wir geben aus der Liebe zu Gott. Und Jesus hat eine ganze Menge über Geld gesagt. Ich muss das jetzt im Schnellverfahren machen oder das nächste Mal ergänzen. Mal sehen. Lukas 16 sagt Jesus beispielsweise: Bedenkt, nur wer im Kleinen ehrlich ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, wird man euch niemals etwas Großes anvertrauen. Das heißt, jemand, der sein Kaugummipapier schon nicht in den Mülleimer schmeißt, der entsorgt vielleicht auch seine Altreifen auf dem Feld vom Bauer XY oder so. Ja, also für den das da nicht relevant ist, für den, der macht irgendwann auch die dicken Dinger. Und wenn du Arbeitgeber vielleicht bist oder wenn dir Mitarbeiter in irgendeiner Form anvertraut sind, dann weißt du das. Man gibt gerne Leuten wichtige Aufgaben, die sich vorher bei unwichtigen Aufgaben als zuverlässig erwiesen haben. Ne? Dann hat man schon mal so ein bisschen geschnuppert, wie ist denn der Charakter und kann ich mich auf ihn, kann ich mich auf sie zu verlassen. So ist es bei Gott auch. Was ist denn nun das Kleine, was Jesus hier meint? Das Geld ist das Kleine. Dann geht's nämlich weiter im nächsten Vers. Jesus sagt, geht ihr also schon mit Geld, ich habe in Klammern ergänzt, dem Kleinen, nicht wirklich Wichtigen, unehrlich um? Wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels geben wollen? Verwaltet ihr das Geld anderer Leute nachlässig? Wie kann euch Gott dann das schenken, was euch gehören soll? Also ich brauche irgendwie Referenzen, ne? Wenn ich mich wo bewerbe und kann dann sagen, hey, da und da und da habe ich das auch gemacht und sie können da anrufen und fragen, wie ich meine Arbeit gemacht habe. So, das ist ja, Gott scheint meinen Umgang mit Geld sehr genau zu betrachten und davon abhängig zu machen, was ich anvertraut bekomme. Weiter sagt Jesus dann, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird er für den einen arbeiten und für den anderen nichts tun, oder er wird den einen anerkennen und den anderen ablehnen. Deshalb müsst ihr euch entscheiden, ob ihr Gott oder dem Geld dienen wollt. Beides zugleich geht nicht. Das stimmt. Hast du es schon mal gemerkt, dass das nicht geht? Wenn du bestimmte Entscheidungen treffen musst, dass du dich entscheiden musst, ist Gott wichtiger oder das Geld? Also wir haben das schon erlebt und ich möchte euch zwei Beispiele aus unserem Leben erzählen. als der Bernd auf dem Bau gearbeitet hat vor einer Weile und einen sehr netten jungen Mann da kennengelernt hat und ja, wie auch immer, hat er LKW gefahren und hat so Baustellen beliefert mit Fliesen und so. Und dann sollte er samstags schwarz arbeiten, weil das haben alle gemacht. Hier Cash auf die Hand und so. Ist ja vorteilhaft im ersten Blick, ne? So, dann muss ich davon keine Abgaben zahlen und kriegt ja keiner mit und der Chef hat was davon und ich habe was davon. Aber der Bernd war halt, mit dem hatte er es nicht leicht, dieser Chef, weil der sagte, nee, mach ich nicht, ich bin Christ. Ich mach das nicht. Entweder ich komme natürlich samstags arbeiten, wenn sie das wollen, aber auf Steuerkarte. So war der Bernd der Erste in dieser Firma, deren Namen ich natürlich nicht nenne, der diese Samstagsgeschichte auf Steuerkarte bekam, was später in unserem Leben, das ist eine eigene Geschichte, uns einen finanziellen Vorteil brachte, mit dem wir allerdings nicht gerechnet oder kalkuliert hatten. Das war die eine Story. Und dann, das jährt sich jetzt bald, also für uns als Familie oder als Ehepaar ist das eine besondere Zeit. Bald ist es genau 10 Jahre her, dass Bernd seine Arbeitsstelle gekündigt hat. Ich höre manchmal Leute reden, oh, im Reich Gottes arbeiten, das ist mein Traum und damit mein Geld zu verdienen, das ist super. Und bei manch einem kommt es mir so vor, als wäre es so ein bisschen eine Flucht, weil er seinen Chef nicht mag oder weil er wenig verdient oder weil irgendwie die Sachen ihm nicht gefallen, wie auch immer. Aber bei uns war es genau das Gegenteil von einer Flucht. Es war eigentlich ein Albtraum, ganz ehrlich. Es ist jetzt, wie gesagt, wir haben 2007, genau 10 Jahre her. Im Herbst 1997 bin ich schwanger geworden mit unserem ersten Kind. Und Gott hatte die tolle Idee, meinem Mann zu sagen, geh jetzt nach, wie viele Jahre haben wir, 10 Jahre ungefähr Gemeinde gebaut, so nebenher, im Kleinen, im Wohnzimmer und im Keller. Ihr kennt vielleicht die Geschichte ein Stück weit. Und jetzt kündigst du deinen Job und wirst vollzeitlich Pastor. War eine ganz, ganz fantastische Idee und die ideale Zeit dafür. Wir hatten nämlich gerade einen Mietvertrag für neue Räume unterschrieben, die doppelt so groß waren wie die alten und ihr könnt es euch denken, auch entsprechend mehr gekostet haben. Und ich war schwanger, das heißt, es war absolut absehbar, dass mein gutes, feines Beamtengehalt auch nicht mehr kommen würde dann nach der Geburt. Dann ging das auch flöten. Also der perfekte Zeitpunkt. Was noch perfekt war zu Gottes Timing war, dass der Bernd in seiner Firma, in der er damals arbeitete, zwei verschiedene Führungsjobs in Eschborn angeboten bekommen hatte mit so richtig Kohle. Ich meine, er hat damals schon super verdient, war ganz zufrieden, hat mich super sicher gefühlt mit meinem dicken Bäuchlein, dachte, wird schon alles werden. Und dann hat er nochmal so Sprünge angeboten bekommen. Es ging so richtig ab bei ihm, war 30 fast zu diesem Zeitpunkt und es war gut. Und dann sagt Gott, kündige, nimm nicht diese tollen Jobs an, wäre ja schon schlimm genug gewesen. Noch schlimmer, gib den auf, den du hast, wo es dir richtig gut geht, wo du erfolgreich bist, wo du auch mitten in deinen Gaben arbeitest, gib es auf. Ja, dann kam er zu mir ins Wohnzimmer. Ich kann mich noch gut daran erinnern und hat ganz vorsichtig gesagt, dass er mit mir über was reden will. Und dann hat er mir erzählt, was Gott ihm gesagt hat. Und wie das so ist, wenn man dann frisch schwanger ist und mit so einer tollen Neuigkeit konfrontiert wird, habe ich furchtbar geheult. Auch ganz furchtbar geheult. Aber wisst ihr, warum ich eigentlich am furchtbarsten geheult habe? Weil ich genau wusste, dass das Gott war, der ihm das gesagt hat. Ich wusste ganz tief in meinem Herzen, dass es richtig ist und dass es Gottes Plan ist. Aber die fleischliche Iris, die hatte da keinen Bock drauf, wisst ihr. Es war super, Gemeinde zu bauen und finanziell unabhängig von ihr zu sein. Das ist cool. Aber es hat mir nicht gefallen, diesen Schritt, diesen Glaubensschritt zu tun und ohne zu wissen, was kommt und wie werden wir über die Runden kommen. Muss ich vielleicht dann noch arbeiten gehen, wenn das Kind da ist? Ich hatte sogar einen Albtraum einmal, dass ich mein Kind abgeben musste, weil ich auf die Arbeit... Und oh, das war richtig eine Herausforderung. Aber in all dem, kennt ihr das? Wenn Gott dir etwas sagt, was du zutiefst nicht willst, du spürst das hier drin, dann weißt du genau, es kann nur er sein, weil du selber würdest das nicht wollen oder dir nicht ausdenken. Und wie ihr ja wisst, hat der Bernd das denn damals gemacht. Er hat diese Kündigung geschrieben. Wir haben das Ganze Gott hingelegt. Ja, und so ist es passiert. Und jetzt sind es bald 10 Jahre. Können wir Jubiläum fast feiern damit. Und all meine Ängste, morgen, Am 1.10. stimmt, da war es aber noch, da war es da halbtags. Also es war ein Vierteljahr halbtags und ab dem 1.1.1998 war das dann ganz. Stimmt, morgen. Hat sich auch gut erinnert, stelle ich jetzt gerade mal fest. Also das war eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und zur Ehre Gottes darf ich sagen, dass das Geld immer da war. Es war immer Geld da für unser Gehalt, es war immer Geld da für jede Miete, es war Geld da für jede Rechnung und dafür gebührt Gott die Ehre. Halleluja. Vor 2,5 Jahren, als wir dann als Gemeinde so durch eine Krise gingen und auch die Einnahmen etwas zusammenschrumpelten, haben wir dann kam wieder das gleiche Gefühl hoch wie damals, Furcht, Angst. Und habe ich gedacht, okay, wenn der Bernd dann arbeitslos werden würde, dann gehe ich halt wieder arbeiten, habe ich mir gedacht, dann bleibt er bei den Kids und so. Also es ist wunderschön, wenn man die Berufung zum Beruf machen kann. Aber wenn das bei dir noch nicht der Fall ist, dann tust du es trotzdem. Weil wir haben es mit und ohne Geld gemacht. Und wäre es damals so gekommen, ist es eigentlich wurscht. Wir würden immer Gemeinde bauen, ob am Feierabend oder den ganzen Tag. Wisst ihr, wie ich das meine? So, weil Gott das so in unser Herz gelegt hat. Und er ist so treu. Und wir dürfen es mit freigesetzter Zeit tun. Und es werden noch viele dazukommen, glaube ich, in unserer Gemeinde. Amen. Halleluja. Ja, also wo waren wir denn beim Gesetz und bei dem, dass wir nicht Geld und Gott dienen können? Und manchmal tut es weh, sich so zu entscheiden, aber ich darf dir aus Erfahrung sagen, es lohnt sich und du brauchst dich nicht zu fürchten, weil Gott wird für dich sorgen, wenn du zuerst nach deinem Reich trachtest. Wir lesen dann von den Pharisäern, die Jesus kritisiert, sogar von den kleinsten Küchenkräutern gebt ihr Gott den 1/10. Also stell euch das so vor, 10 Stängel Petersilie im Garten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und einer für Gott. 1, 2, ja, und so weiter. Und die 10 kam dann in Gottes Schatzkästchen. Also die waren da ganz kleinlich oder genau oder ja, wie man es nennen will. Aber Jesus hält ihnen vor, Gerechtigkeit aber und die Liebe zu Gott sind euch gleichgültig. Doch darum geht es gerade. Das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. Das erzähle ich immer den Leuten, die mir sagen, dass es mit dem 10. hier heute vorbei ist. Wir modernen Christen, wir brauchen das nicht mehr. Stimmt, das brauchst du auch nicht. Du kommst in den Himmel, brauchst keinen 10. geben. Aber Jesus sagt, zum einen das Wichtige muss wichtig sein, nämlich deine Haltung, deine Motivation, deine Liebe zu Gott. Aber das andere gehört, das Kleine, das Geld, gehört selbstverständlich dazu. Frei vom Gesetz zu sein bedeutet für mich, Jesus hat das Gesetz seinerseits vollkommen erfüllt, für mich am Kreuz den Fluch meiner Gesetzesübertretung getragen. Und durch seinen Verdienst bekomme ich das ewige Leben. Aber es heißt trotzdem, dass ich aus Liebe zu meinem Gott die Dinge tue oder unterlasse, die er ja gesagt hat. Was Jesus hier den Pharisäern vorhält, stelle ich mir so vor. Stellt euch vor, ein Ehepaar küsst sich oder Bernd und ich, wir küssen uns hier vor euch Leuten, aber innen drin ist es ganz eisig. Ja, ich würde ihn küssen, aber ich wäre zu Hause ganz eklig zu ihm oder mein Herz wäre nicht voller Liebe. Das heißt, äußerlich tue ich zwar so, als wäre ich schrecklich fromm oder verliebt. Aber innerlich ist alles kalt. Und so waren die Pharisäer. Sie haben die Petersilie, sage ich mal, verzehntet. Aber ihr Herz war eiskalt Gott gegenüber. Und das war schlimm. Es gibt uns aber nicht das Recht, das wegzustreichen, als wäre es irrelevant. Weil ich glaube nicht, dass es so ist. Sondern ich glaube, dass ich mit meiner Bekehrung nicht 10%, sondern 100% von dem, was ich verdiene und was an Finanzen zu mir fließt, Gott gegeben habe. Und dass ich ihn zu fragen habe, wie ich damit umgehe. Ja? Und genau. Versuche ich ein bisschen zu überfliegen. Die Hoffnung für alle übersetzt Jakobus 2,24, wie ich finde, wunderschön. Da heißt es, wir werden nur dann von Gott angenommen, wenn unsere Taten beweisen, dass unser Glaube echt ist. Anders geht es nicht. Das heißt, es sind zwei Seiten einer Medaille. Ich kann sie nicht auseinanderdividieren. Ich kann sie nicht trennen. Interessant ist, dass Abraham, kennt ihr Abraham? Der lebte Jahrhunderte vor dem Gesetz. Der hat den 10. gegeben, der verrückte Kerl. Hat ihm keiner gesagt, hat er trotzdem gemacht. Aus Liebe und aus Respekt vor seinem Gott. Er hat Melchisedek, diesem geheimnisvollen Hohepriester, der da erwähnt wird, den 10. von allem gegeben, so heißt es. Ihr könnt nachstudieren den Hebräerbrief, die Kapitel 4 bis 10, wenn ihr die ganze Bandbreite mitnehmen wollt, wo es heißt, Wie mächtig muss dieser König und Priester gewesen sein, dem Abraham, der Stammvater Israels, den zehnten Teil seiner Siegesbeute übergab. Und dieser nahm den zehnten Teil der Beute an und segnete ihn, weil Gott dem Abraham seine Verheißung gegeben hatte. Das Priestertum der Leviten, über das im Gesetz klare Bestimmungen vorliegen, war offensichtlich nicht dazu imstande, uns die Vergebung Gottes zu vermitteln. Sonst hätte Gott doch nicht einen ganz anderen Priester vom Range Melchisedeks zu uns schicken müssen. Wer ist dieser ganz andere Priester im Range Melchisedeks? Jesus ist dieser neue hohe Priester. Und wenn schon Melchisedek und die Leviten den Zehnten empfangen, möchte ich ihn meinem Jesus auch geben. Und ich stelle mal die ganz kühne Behauptung auf, jetzt in meinem Sprint durch meine letzten Seiten, dass Jesus selbst den Zehnten gegeben haben muss. Er muss den Zehnten gegeben haben. Wenn die Bibel mir sagt, er hat das Gesetz vollkommen erfüllt. Und wir lesen von Jesus, er hat befürwortet, dem römischen Staat in diesem Streitgespräch Steuern zu zahlen, der Besatzungsmacht, der das Volk Israel unterdrückt. Wir lesen auch, dass er für sich und Petrus die Tempelsteuer bezahlt hat, das heißt diesen Unterhalt, den jeder Jude einmal im Jahr bezahlen musste für das Gebäude, wo die Gottesdienste stattfanden, haben die eine Sammlung gemacht, das hat er auch bezahlt. Und ich bin überzeugt, hätte Jesus den Zehnten nicht gegeben, hätten die Pharisäer ganz laut das Maul aufgerissen. Sage ich jetzt einfach mal so. Und Es kann eigentlich nicht anders sein, weil er hätte das Gesetz übertreten, hätte er es nicht getan. Wenn ihr das Alte Testament studiert, wer das möchte, kann nachlesen, besonders im 5. Mose 14, stellt fest, es gab nicht nur einen Zehnten, sondern drei. Von wegen 10%, ist ja noch ganz witzig. Es gab den Zehnten für die Leviten, für ihren Unterhalt. Sie durften nicht arbeiten gehen, sondern sie sollten den Dienst am Tempel tun. Es gab einen zweiten Zehnten, der wird euch gefallen. Diesen zweiten Zehnten, den hat man verspeist vor Gott. Also wenn man dann seine Ernte eingefahren hat, hat man 10% davon genommen, ist nach Jerusalem gereist und hat dann da, was weiß ich, gefuttert und ja, hat Party gefeiert, genau. Der war für den eigenen Bauch bestimmt. Und dann gab es noch einen dritten Zehnten, der war, jetzt könnt ihr wieder aufatmen, der kam nur alle 3 Jahre auf einen zu. Da musste man die ganze Ernte eben nicht selber verspeisen, sondern man hat sie gegeben wiederum für die Leviten, also die Priester und für die Ausländer und für die Witwen und Waisen. Also für all die Menschen, die sich nicht selber versorgen konnten, für die Armen. Das macht summa summarum 2x10% plus alle 3 Jahre 10%, wer weiß es? 23,3%. Alle Einnahmen waren irgendwie verzehntet. Okay, dann gab es ja noch den Zehnten, den die Priester gaben. Die gaben ja den Zehnten vom Zehnten. Wie bei uns, ja. Bernd bekommt ein Gehalt und er gibt natürlich seinerseits auch wieder den Zehnten. Ein Teil in unsere Gemeinde und ein Teil an den BFP als, ja, ordiniert habende Kirche, wie auch immer ihr das sehen wollt. Okay. Ein Teil der Erweckung unter Nehemia war, oder darin bestand darin, dass die Leute wieder ihren Zehnten gegeben haben, weil sie haben aufgehört damit. Sie waren ja in Gefangenschaft und das war alles, ja, zerstört, Jerusalem war niedergerissen, die Mauern, der Tempel, und es wurde dann zu dieser Zeit Esras und Nehemias wieder aufgebaut und es wurde der Zehnte wieder eingeführt. Weil, was haben die Priester gemacht? Die sind fortgelaufen. In den Acker steht da. Die haben dann plötzlich andere Arbeitsstellen sich gesucht, damit sie überleben konnten. Und damit es nicht passiert, wurde das eben wieder eingeführt. Okay, jetzt muss ich hier wirklich durchsprinten. Wenn der neue Bund nun, so wie wir gelesen haben, über den alten hinausgehen muss und Jesus unser neuer hoher Priester ist und Gemeinde das ist, was er bauen will, ja, dann denke ich, steht außer Frage, dass wir das gerne tun und aus Liebe zu ihm und zu seinem Reich, dass es gebaut werden kann, das tun. Okay, ja, ich höre jetzt einfach hier auf, vielleicht ruhne ich das nächste Mal noch ein bisschen ab. Wichtig ist für mich festzuhalten, dass das Alte Testament nicht seine Relevanz verloren hat, sondern es hat eine neue Gestalt gefunden in Jesus, der durch mich das lebt, was Gott möchte, der mir die Kraft gibt, meinem Mann treu zu sein, der mir die Kraft gibt, nicht neidisch zu sein, ehrlich zu sein, Dinge auszuhalten aus Liebe zu ihm, wenn es bequemer wäre, Sünde zu tun, versteht er, sondern getreu dem zu leben, was Gott von mir erwartet, durch die Kraft seines Geistes. Ja, tut mir leid, dass ich das jetzt so ein bisschen blub gemacht habe. Ich möchte euch bitten, lasst uns doch zusammenstehen und einfach beten. Lasst uns aus Respekt vor Gott einfach stehen. Und ich möchte jetzt wie jeden Sonntag ein kurzes Gebet der Hingabe an Jesus Christus beten. Und ich lade alle die ein, die das ganz neu für sich tun möchten oder wiederholt tun möchten, mir einfach ja nachzubeten. Herr Jesus Christus, ich habe falsch gelebt und Sünde auf mich geladen. Bitte vergib mir alle meine Schuld und sei du der Herr meines Lebens. Amen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird ihrem Geist bestätigen, dass sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit sie in ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.